Also stell dir mal vor, das effektivste und wissenschaftlich am besten belegte Mittel, um deine Großeltern vor einem gefährlichen Sturz zu bewahren, ist exakt dasselbe weiße Pulver, das bei so einem 20-jährigen Bodybuilder in der Sporttasche liegt.
Ja, das ist schon ein verrücktes Bild irgendwie.
Absolut. Wenn die meisten von uns das Wort Kreatin hören, dann haben wir sofort diese extrem aufgepumpten Typen im Fitnessstudio vor Augen. Irgendwelche mysteriösen Pülverchen, die einen künstlich breit machen sollen.
Genau, dieses klassische verstaubte Hardcore-Supplement-Image.
Richtig. Und wir haben heute einen wahnsinnig detaillierten, wissenschaftlich fundierten Blogbeitrag auf dem Tisch, der genau dieses Image komplett auseinandernimmt. Unsere Mission für diese heutige Analyse ist es, dir diesen Leitfaden als Audio quasi mundgerecht aufzubereiten. Wir geben den Text hier für dich wieder, sodass du einfach entspannt zuhören kannst und den ganzen Artikel nicht selbst durchackern musst. Denn, was die Quellen glasklar zeigen, Kreatin ist kein Steroid. Es ist keine Abkürzung für faule Sportler.
Ganz und gar nicht, nein.
Es ist ein fundamentaler Baustein unseres eigenen Körpers. Und die Forschung legt nahe, dass dieser Stoff für deinen Alltag, egal ob du dich stundenlang im Büro fokussieren musst oder schwere Einkaufstüten schleppst, von enormem Wert sein könnte.
Dieser Text erzwingt da wirklich einen massiven Paradigmenwechsel, finde ich. Wir müssen wirklich diese Nische des reinen Kraftsports mal verlassen und uns ansehen, was da auf der zellulären Ebene passiert.
Ja, okay.
Denn sobald man diesen biologischen Mechanismus dahinter schnallt, wird völlig logisch, warum die Zielgruppe für dieses Zeug eigentlich fast jeden von uns umfasst.
Oder?
Richtig, ja. Wir stellen das selbst her.
Also primär in der Muskulatur, zu einem kleinen Teil auch im Gehirn, wie ich hier lese. Und wir nehmen es auch über die Nahrung auf. Also fast ausschließlich über Fleisch und Fisch. Aber wenn mein Körper das sowieso herstellt und ich es über mein Essen kriege, warum zur Rille sollte ich dann überhaupt über so eine zusätzliche Einnahme nachdenken?
Naja, lass uns dafür vielleicht ganz an die Basis gehen. Also im Kern geht es hier um Energie.
Okay. Energie.
Um das Energieproblem unserer Zellen, um genau zu sein. Wenn du eine ganz intensive Bewegung machst, also du startest einen Vollsprint oder du hebst ein schweres Gewicht oder du springst einfach nur blitzschnell auf, weil du den Bus noch erwischen willst,
Kenne ich ja.
dann braucht dein Körper in Bruchteilen von Sekunden Energie. Und diese direkte, quasi sofortige Energiewährung der Zellen, die nennt sich ATP.
ATP.
Genau, das steht für Adenosintriphosphat.
Okay, warte mal. Adenosintriphosphat. Das Tri steht also für drei Phosphatgruppen, nehme ich an.
Ganz genau, ja.
Wenn ich jetzt also lossprinte, was passiert dann mit diesem ATP? Wird das einfach verbrannt und ist dann weg?
Nicht ganz weg. Es gibt eine von diesen Phosphatgruppen ab. Und zwar, um genau diese Energie für die Muskelkontraktion freizusetzen.
Ah, okay.
Wenn dieses eine Phosphat dann weg ist, wird aus dem Adenosintriphosphat ein Adenosindiphosphat, also ADP. Aus Tri, also 3, wird Di, 2.
Verstehe. Das heißt, das ATP ist wie so eine vollgeladene Batterie in meinem Körper. Wenn ich jetzt explosiv Kraft brauche, entlädt sich die Batterie, wirft ein Phosphat ab, wird zu diesem ADP und ist ab dem Moment quasi eine leere Batterie.
Exakt. Die liefert dir dann erstmal gar keine Energie mehr. Und unser Körper hat leider nur einen winzigen Speicher für diese vollgeladenen ATP-Batterien.
Wie winzig reden wir hier?
Also wenn du wirklich explosiv Kraft aufwendest, ist dieser Speicher nach etwa 2 bis 3 Sekunden komplett leer.
Krass. 2, 3 Sekunden?
Ja, das geht wahnsinnig schnell. Der Muskel fängt an zu brennen, die Kraft lässt nach. Und dein Körper muss jetzt dieses nutzlose ADP unter absolutem Hochdruck wieder in ATP umwandeln, damit du die Bewegung überhaupt aufrechterhalten kannst.
Und da, schätze ich mal, kommt jetzt das Kreatin ins Spiel.
Genau, hier betritt Kreatin die Bühne. In unserer Muskulatur liegt das nämlich als sogenanntes Phosphokreatin vor. Das bedeutet, es trägt eine dieser begehrten Phosphatgruppen mit sich herum.
Ah.
Und seine einzige, aber wirklich absolut essentielle Aufgabe bei so einer Belastung ist es, dieses Phosphat an das leere ADP abzugeben. Es lädt diese leere Batterie also rasend schnell wieder auf.
Ah, okay. Lass uns das mal kurz in ein Bild übersetzen. Wenn mein ATP jetzt mein Bargeld in der Tasche ist, das ich sofort ausgeben kann, was aber nach ein paar Sekunden Sprint quasi verprasst ist.
Richtig.
Dann ist das Kreatin in meinem Muskel im Grunde der Geldautomat direkt neben mir.
Ja, das ist ein super Vergleich.
Also es spuckt mir in Millisekunden neues Bargeld aus, indem es das fehlende Phosphat liefert, damit ich einfach weiterlaufen kann.
Ganz genau. Und wenn dieser Automat leer ist, tja, dann muss dein Körper den langen Weg zur Bank antreten.
Was heißt das biologisch?
Das bedeutet, er muss auf viel langsamere Stoffwechselprozesse zurückgreifen. Also sowas wie die Kohlenhydrat- oder Fettverbrennung, um eben neues ATP zu produzieren. Aber diese Prozesse dauern einfach viel zu lange für einen Sprint oder eine schwere Kniebeuge.
Macht Sinn, ja.
Mit vollgesättigten Kreatinspeichern arbeitet dein Geldautomat einfach länger und zuverlässiger. Deine Muskeln können auf einem höheren Niveau arbeiten, bevor sie überhaupt ermüden.
Okay, wenn wir das nun mal in die Praxis übersetzen, wer braucht denn diesen extrem schnellen zellulären Geldautomaten am meisten? Unser Leitfaden dröselt hier ja die Zielgruppen anhand von aktuellen Studien ziemlich genau auf.
Mhm, ja, sehr detailliert sogar.
Fangen wir doch mal mit der offensichtlichsten Gruppe an, den Sportlern.
Also die Datenlage ist da schlicht überwältigend. Wir haben ja eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2024, die zeigt, dass Erwachsene unter 50 Jahren in Kombination mit regelmäßigem Training ihre Ober- und Unterkörperkraft durch so eine Kreatinsupplementation signifikant steigern.
Wahnsinn.
Ja. Und eine weitere Meta-Analyse belegt sogar eine Zunahme der fettfreien Körpermasse um durchschnittlich 1,14 Kilogramm.
Das ist ordentlich.
Absolut. Für einen rein natürlichen Prozess auf Zellebene ist das enorm. Und das gilt auch für Spielsportler, also Leute, die Fußball oder Handball spielen, wo du ja ständig diese kurzen Sprints und harten Richtungswechsel hast. Da ist der Nutzen wirklich extrem messbar.
Der Text macht hier aber auch eine wichtige Einschränkung, die wir, glaube ich, nicht übergehen dürfen.
Welche meinst du genau?
Dass Kreatin eben nicht das Training ersetzt. Also es ist ja nicht so, dass ich das Zeug schlucke, mich aufs Sofa setze und mir die Muskeln von alleine wachsen.
Ach so, ja, Gott, nein. Auf keinen Fall.
Es ist ja eher so, dass das zusätzliche ATP mir erlaubt, im Training den Reiz einfach etwas höher zu setzen, richtig?
Genau das.
Also ich schaffe vielleicht diese eine entscheidende Wiederholung mehr. Oder ich sprinte den Bruchteil einer Sekunde länger mit maximaler Intensität. Und der Muskel wächst dann durch die Anpassung an diesen höheren Trainingsreiz.
Das ist der absolut entscheidende Punkt. Es ist ein Werkzeug für mehr Effizienz im Training. Keine Magie. Die Magie entsteht durch die harte Arbeit, die du selbst da reinsteckst.
Okay, das erklärt die Bodybuilder und Athleten. Aber jetzt kommt der Teil aus der Analyse, den ich persönlich wirklich faszinierend finde. Der Leitfaden widmet älteren Menschen einen extrem großen Stellenwert.
Ja, völlig zu Recht.
Aber warum ist dieser zelluläre Geldautomat für jemanden, der, sagen wir, 75 Jahre alt ist, so kritisch?
Naja, mit zunehmendem Alter verlieren wir alle auf natürliche Weise Muskelmasse. Das ist ein Prozess, der nennt sich Sarkopenie.
Okay.
Und dieser Verlust hat wirklich drastische Folgen für den Alltag. Da geht es ja gar nicht mehr um eine optische Strandfigur, sondern oft um das nackte Überleben und die Selbstständigkeit im Alltag. Wenn eine ältere Person stolpert, reicht pure Ausdauer da nicht aus.
Weil ein Stolpern ja genau diese Millisekundenreaktion erfordert. Ich meine, ich habe ja keine Zeit, langsam Kraft aufzubauen, wenn ich gerade hinfalle.
Exakt. Du brauchst in dem Moment, in einem Bruchteil einer Sekunde, die maximale explosive Spannung im Oberschenkel und im Rumpf, um den Sturz noch irgendwie abzufangen.
Und das ist genau die Bewegung, die zu 100% vom sofort verfügbaren ATP abhängig ist.
Richtig. Es ist eine absolute Maximalkontraktion. Und wenn die ATP-Speicher im Alter schrumpfen und die Muskulatur abbaut, fehlt dir genau diese Fähigkeit. Der Sturz kann dann einfach nicht mehr rechtzeitig abgefangen werden.
Wow, okay. Das ist ein riesiger Hebel.
Absolut. Und eine weitere groß angelegte Meta-Analyse zeigt da, dass Kreatin in Kombination mit Krafttraining auch bei älteren Erwachsenen effektiv die fettfreie Masse und eben die Kraft erhöht.
Das bedeutet dann im Alltag ganz konkret?
Das bedeutet die Fähigkeit, Treppen wieder sicher zu steigen oder ohne fremde Hilfe aus dem tiefen Sessel aufzustehen und eben Stürze aktiv zu verhindern. Das ist Sturzprävention auf dem allerhöchsten Niveau.
Eine unfassbar wichtige Perspektive, finde ich. Sturzprävention durch gefühlte Energiespeicher auf der Zellebene.
Definitiv.
Kommen wir mal zur dritten Gruppe, die der Artikel hier stark hervorhebt. Vegetarier und Veganer. Wir haben ja vorhin kurz geklärt, dass wir Kreatin über Fleisch und Fisch aufnehmen.
Mhm.
Wenn wir jetzt mal in unsere Evolutionsgeschichte schauen, haben unsere Vorfahren ja wahrscheinlich deutlich mehr Fleisch konsumiert als der durchschnittliche Büroangestellte heute. Oder eben jemand, der sich komplett pflanzlich ernährt. Heißt das, unser heutiges normales Kreatinlevel ist eigentlich künstlich niedrig?
Also das ist ein sehr valider Gedanke. Ein ziemlich umfangreiches Review belegt nämlich, dass Personen, die sich fleischlos ernähren, von Haus aus signifikant weniger Kreatin in den Muskeln gespeichert haben.
Okay.
Ihre körpereigenen Geldautomaten, um in deinem Bild zu bleiben, sind im Normalzustand schlichtweg weniger stark gefüllt, weil die Zufuhr von außen einfach komplett fehlt.
Und wenn diese Gruppe dann anfängt zu supplementieren?
Dann saugt der Körper das Kreatin förmlich auf. Also die messbaren Verbesserungen bei Kraft- und Muskelausdauer sind hier extrem effizient. Oft sogar noch viel deutlicher als bei Menschen, die ohnehin schon relativ viel Fleisch essen.
Das führt mich jetzt zu einer ganz pragmatischen Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. Wenn das Zeug in Fleisch steckt, warum esse ich dann nicht einfach ein extra Steak, um meine Speicher zu füllen? Warum brauche ich ein Pulver?
Wegen der reinen Verhältnismäßigkeit. Um auf die in den Studien verwendete therapeutisch wirksame Dosis von etwa 3 bis 5 Gramm Kreatin zu kommen,
ja,
müsstest du jeden Tag gut und gerne über 1 Kilogramm rohes Rindfleisch essen.
Jeden Tag über 1 Kilo Fleisch?
Jeden Tag.
Das ist ja völlig absurd. Das ist weder ethisch, noch finanziell, noch für den Magen irgendwie tragbar. Das macht so ein isoliertes Pulver natürlich zur absolut logischen Konsequenz, nicht nur für Veganer.
Eben.
Wir haben jetzt gesehen, wie stark die Evidenz für die Muskulatur ist. Aber ein Detail aus dem Text dürfen wir echt nicht vergessen. Wir hatten am Anfang erwähnt, dass ein kleiner Teil des Kreatins im Gehirn gespeichert wird.
Richtig, ja.
Was passiert denn da oben, wenn wir die Speicher maximieren? Hilft das präventiv bei neurodegenerativen Erkrankungen oder reden wir hier eher von einem akuten Fokus an so einem stressigen Arbeitstag mit wenig Schlaf?
Also, das Gehirn ist ja ein massiver Energieverbraucher. Auch kognitive Prozesse benötigen Unmengen an ATP. Und eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2024 deutet tatsächlich auf positive Effekte von Kreatinmonohydrat auf kognitive Funktionen bei Erwachsenen hin.
Okay, das klingt spannend.
Ist es auch. Aber wir müssen die Daten hier echt nüchtern betrachten. Die messbaren Effekte zeigen sich jetzt nicht darin, dass du morgens das Pulver nimmst und plötzlich bist du Einstein und löst komplexe Gleichungen im Kopf.
Schade eigentlich.
Ja, leider. Sie zeigen sich eher als eine Art Pufferfunktion in Stresssituationen.
Also genau dann, wenn das Gehirn unter einem Energiedefizit leidet?
Genau. Bei starkem Schlafmangel zum Beispiel. Oder bei extrem mentaler Erschöpfung durch stundenlange Konzentration im Büro. Oder eben, wie gesagt, bei Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren.
Verstehe.
Die Studienlage für den Muskel- und Kraftaufbau ist derzeit einfach noch deutlich robuster und eindeutiger. Die kognitiven Effekte sind ein hochspannendes Forschungsfeld und ein toller Bonus.
Aber.
Aber man sollte Kreatin primär als Supplement für physische Energie und Muskelarbeit betrachten.
Okay, das ordnet die Erwartungshaltung gut ein. Also mehr Kraft im Alter, enorme Vorteile für pflanzliche Esser und ein zellulärer Puffer für unser gestresstes Gehirn.
Mhm.
Das klingt alles fast zu perfekt. Wenn wir jetzt in die Praxis gehen, müssen wir dringend über die Dinge sprechen, die die Leute davon abhalten, es überhaupt zu nehmen. Diese ganzen klassischen Mythen.
Oh ja, die gibt es zu Genüge.
Wenn ich Kreatin höre, denke ich sofort an Warnungen wie, das zerstört auf Dauer deine Nieren oder das schwemmt dich total auf und du wirst fett und wässrig. Lass uns diese Bedenken mal systematisch zerlegen.
Sehr gerne. Dafür stützen wir uns auf das Positionspapier der International Society of Sports Nutrition und ein hochaktuelles Review aus dem Jahr 2025.
Okay, was sagen die?
Vorweg. Kreatin ist eines der am besten untersuchten Nahrungsergänzungsmittel in der Geschichte der Sportwissenschaft überhaupt. Und für gesunde Menschen gilt es als extrem sicher.
Und was ist mit den Nieren? Woher kommt dieser extrem hartnäckige Mythos, dass die Nieren den Geist aufgeben, wenn man das Pulver nimmt?
Das ist interessant. Dieser Mythos basiert ganz oft auf einem medizinischen Missverständnis bei Blutbildern.
Wie das?
Naja, wenn Muskeln arbeiten und ganz besonders, wenn man Kreatin supplementiert, dann entsteht ein Abbauprodukt im Körper. Das nennt sich Kreatinin.
Kreatinin, okay.
Und dieses Kreatinin wird über die Nieren ausgeschieden. Wenn ein Arzt nun bei einem ganz routinemäßigen Bluttest erhöhte Kreatininwerte feststellt, ist das in der Medizin normalerweise ein klassischer Indikator für eine schlechte Nierenfunktion.
Ah, ich verstehe. Der Arzt sieht den Wert und denkt, oh, die Niere filtert nicht richtig.
Genau. Dabei ist die Niere völlig gesund. Es fällt durch die Supplementation einfach nur mehr von diesem Abbauprodukt an, das logischerweise gefiltert werden muss. Es ist also im Grunde ein falsch positives Signal auf dem Papier.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, wenn man dann nämlich spezifischere Tests der Nierenfunktion macht, zeigt sich, dass alles einwandfrei arbeitet. Weder in Kurz-, Mittel- noch in langfristigen Studien konnten bei gesunden Personen irgendwie schädliche Effekte festgestellt werden.
Gibt es da gar keine Ausnahmen?
Doch, die Quelle betont ganz klar, ärztliche Rücksprache ist zwingend nötig bei bereits bestehenden, diagnostizierten Nieren- oder Lebererkrankungen.
Logisch.
Oder wenn schwere Medikamente eingenommen werden. Aber diese generelle Nierenangst für komplett gesunde Menschen, die ist wissenschaftlich einfach unbegründet.
Das ist ein enorm wichtiger Kontext für jeden, der mal nach einem Blutbild panisch vom Hausarzt angerufen wurde.
Definitiv.
Kommen wir zum zweiten großen Kritikpunkt, die Gewichtszunahme. Viele Menschen haben Angst, durch Kreatin weich, wässrig und formlos zu werden. Ich meine, wenn ich jetzt höre, dass Kreatin Wasser bindet, ist die logische Schlussfolgerung ja erstmal, okay, ich werde aufgeschwemmt.
Ja, das ist ein physikalischer Prozess, den man da verstehen muss. Kreatin ist eine osmotisch aktive Substanz.
Was heißt das auf Deutsch?
Das bedeutet, wenn du Kreatin in die Muskelzelle schleust, zieht es automatisch Wasser mit sich. Es stimmt also tatsächlich, dass viele Menschen in den ersten Wochen so 1 bis 2 Kilogramm an Gewicht zunehmen.
Aber?
Aber dieses Wasser wird eben innerhalb der Muskelzelle gebunden. Intrazellulär, nicht subkutan, also nicht einfach irgendwo unter der Haut.
Das ist der entscheidende Unterschied. Es ist also nicht wie bei so einem Badeschwamm, den ich ins Wasser tauche und der dann wabbelig und formlos und schwer wird.
Nee, gar nicht.
Es ist eher so, als würde ich einen Wasserballon von innen prall mit Wasser füllen. Der Ballon, also die Muskelzelle, wird von innen heraus voller, straffer und fester. Man bekommt also nicht diesen aufgeschwemmten Look, sondern der Muskel wirkt voluminöser und arbeitet effizienter, weil er besser hydriert ist.
Das ist ein perfektes Bild. Genauso ist es. Diese intrazelluläre Hydration ist sogar ein Signal für die Zelle, Anabole, also aufbauende Prozesse, zu starten. Es ist ein total gewollter Effekt.
Gibt es denn dann überhaupt echte Nebenwirkungen?
Nur wenn Konsumenten eine viel zu hohe Einzeldosis auf komplett nüchternen Magen zu sich nehmen.
Okay, und damit sind wir eigentlich schon mitten in der Umsetzung. Wenn du als Zuhörer jetzt sagst, die Biologie macht Sinn, die Mythen sind geklärt, ich möchte diesen ATP-Speicher in meinem Körper auffüllen, wie sieht das konkrete Protokoll aus? Weil wenn man heute in einen Supplement-Store geht, wird man ja von diesen riesigen, bunten Dosen schier erschlagen. Da steht dann ultra-absorbierbare Kreatin-Matrix für 40 Euro, abgepackt in irgendwelchen speziellen Kapseln. Brauche ich sowas, um diese Effekte zu erzielen?
Nein. Die Studienlage ist hier so erfrischend simpel, dass es der Supplement-Industrie wahrscheinlich wirklich wehtut.
Sehr sympathisch.
Ja, finde ich auch. Die stärkste wissenschaftliche Evidenz liegt beim allereinfachsten, günstigsten Kreatinmonohydrat in Pulverform. Du brauchst keine teuren Kapseln, keine komplexen Transportmatrizen.
Also einfach das Basic-Zeug.
Genau. Reines Monohydratpulver ist geschmacksneutral, sehr günstig und liefert exakt die Resultate, über die wir hier die ganze Zeit sprechen.
Und wie viel davon? Gibt es da eine bestimmte Formel, an die man sich halten sollte?
Die etablierte Erhaltungsdosis liegt bei 3 bis 5 Gramm täglich. Das entspricht so grob 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Okay.
Also für eine 80 Kilo schwere Person sind 3 bis 5 Gramm völlig optimal. Nur wenn jemand jetzt wirklich massiv muskulös ist und weit über 100 Kilo wiegt, dann reizt man diese 5 Gramm vielleicht dauerhaft aus.
Und was ist mit dem Timing? Vor dem Training, nach dem Training, morgens auf nüchternen Magen, da gibt es ja auch 1000 Mythen.
Das Timing spielt eine völlig untergeordnete Rolle.
Echt?
Ja. Kreatin wirkt nicht akut wie so eine Tasse Espresso. Es wirkt ja über die dauerhafte Sättigung deiner zellulären Speicher. Ob du es jetzt morgens, mittags oder abends nach dem Training nimmst, ist für das finale Resultat völlig irrelevant.
Hauptsache drin.
Richtig. Wichtig ist nur die Konsistenz. Also nimm es täglich. Auch an den Tagen, an denen du überhaupt nicht trainierst oder dich anstrengst.
Okay, kapiert.
Und wenn du einen empfindlichen Magen hast, nimm es einfach zusammen mit einer Mahlzeit ein oder teile die 5 Gramm auf 2 kleine Dosen am Tag auf.
Ich erinnere mich da noch an eine Sache, die früher immer gepredigt wurde. Diese ominöse Ladephase. Da hieß es doch immer, man muss in der ersten Woche 20 Gramm am Tag nehmen, um das System so richtig aufzuladen. Und danach macht man dann irgendwann eine Kurpause, damit der Körper sich erholt. Ist das noch aktuell?
Das ist praktikatäblich so alt. Naja, also ein klassisches Ladeprotokoll führt zwar dazu, dass die Speicher etwas schneller, vielleicht schon nach einer Woche, voll sind.
Aber
genau diese extrem hohen Dosen von 20 Gramm am Tag verursachen bei ganz vielen Menschen eben diese fiesen Magenprobleme. Die aktuelle Literatur zeigt, wenn du einfach von Tag 1 an stur deine 3 bis 5 Gramm nimmst, sind deine Speicher nach etwa 3 bis 4 Wochen am exakt gleichen Sättigungspunkt.
Also spare ich mir einfach die Bauchschmerzen.
Absolut. Ohne Magenprobleme. Ohne nervige Rechnerei. Und diese Pausen oder Kuren, die sind mittlerweile wissenschaftlich komplett überflüssig. Die dauerhafte Einnahme ist unbedenklich und sorgt einfach dafür, dass die Speicher auch wirklich voll bleiben.
Der Artikel, den wir hier zusammenfassen, betont an dieser Stelle auch noch einen konzeptionellen Punkt, den ich extrem wichtig finde. Supplements, auch Kreatin, sind immer nur die Spitze des Eisbergs.
Ja, ganz wichtiges Thema.
Quellen wie diese Plattformen, zum Beispiel Build2Peak, die in den Texten erwähnt werden, unterstreichen ja immer wieder, dass das fundamentale Fundament stimmen muss. Man braucht die Architektur von einem guten Trainingsplan, ausreichend Protein, guten Schlaf und Erholung. Kreatin repariert ja kein schlechtes Training, oder?
Nein, absolut nicht. Das ist eine essentielle Einordnung. Es optimiert den zellulären Energiefluss. Aber die Struktur, also das Heben der Gewichte, das Laufen der Kilometer, die Ernährung, die musst du schon selbst aufbauen.
Gut, dann fassen wir die Kernpunkte dieser enorm tiefgehenden Analyse doch mal zusammen. Kreatin ist der wahrscheinlich am besten erforschte zelluläre Geldautomat für unsere körpereigene ATP-Produktion.
Genau.
Es lädt unsere verbrauchten Energiebatterien in Millisekunden wieder auf. Davon profitieren junge Athleten, die mehr Leistung abrufen wollen. Davon profitieren Vegetarier und Veganer, deren Speicher von Natur aus weniger gefüllt sind. Und ganz besonders profitieren ältere Menschen, denen diese explosive Kraft dabei hilft, das Gleichgewicht zu halten und schwerwiegende Stürze im Alltag zu vermeiden.
Das ist vielleicht der wichtigste Punkt von allen.
Ja. Und das Protokoll ist herrlich unspektakulär. 3 bis 5 Gramm simples Kreatinmonohydrat täglich, völlig unabhängig von der Uhrzeit.
Dem ist inhaltlich wirklich nichts hinzuzufügen. Es ist eine faszinierende Verbindung aus unserer evolutionären Biologie und eben moderner Forschung.
Zum Abschluss möchte ich dir da draußen noch einen Gedanken mitgeben, der sich direkt aus diesen Fakten ableitet. Wir haben heute gesehen, wie tief dieser Stoff in den fundamentalsten Überlebensmechanismen unserer Zellen verankert ist. Vom Energieerhalt unter Stress im Job bis zur Sturzprävention im Alter.
Ja.
Wenn das so ist, warum ordnen wir es gesellschaftlich eigentlich immer noch so rigoros in diese Sportlerecke ein? Vielleicht sollten wir wirklich aufhören, Kreatin als ein reines Fitness-Supplement für dicke Muskeln zu betrachten.
Ein sehr guter Punkt.
Angesichts der Datenlage ist es vielleicht eher etwas so Grundlegendes und Alltägliches wie das Vitamin C im Winter oder das Calcium für unsere Knochen. Ein echtes Basic für ein widerstandsfähiges System bis ins hohe Alter. Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal eine dieser bunten Dosen im Schaufenster siehst. Wir überlassen dir diesen Gedanken. Bis zur nächsten Analyse.